Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext. Heute mit Thomas Häusler. Das Wallis arbeitet an einem Jahrhundertprojekt. Für 1,5 Milliarden Franken bekommt die Rhone in den kommenden 25 Jahren ein neues Bett verpasst. Denn das alte taugt nicht mehr. Zu oft ist ihm der Fluss entflohen und hat durch seine Überschwemmungen Millionenschäden angerichtet. Ein besserer Schutz vor Hochwasser muss also her. Aber auch die Natur soll profitieren. So verlangen es die neuen Wasserbauregeln des Bundes, der 2/3 der Milliardenkosten übernimmt. Ich habe die Rhone besucht und die Menschen, die an ihrem Ufer leben. Denn sie streiten sich heftig darüber, wie man am besten Sicherheit vor den Fluten schaffen soll, wie viel Natur an der Rhone sein muss und wie viel zu viel ist. Dürfen Häuser abgerissen werden, damit ein Fluss mehr Platz bekommt? Müssen Bauern ihre Obstplantagen dafür opfern? Plantagen, die ihre Großväter vor einem Jahrhundert dem Fluss abgetrotzt hatten, indem sie ihn in ein enges Korsett zwangen. Es war 1874, als der Komponist Beatrice Smetana den Lauf der Moldau musikalisch nachbildete. Was man hört, hätte auch die damalige Rhone gut beschrieben. Ein wilder und vielarmiger Fluss, der sich in Kurven und Schleifen durch sein breites Kiesbett windet. Mal steht das Wasser fast, mal eilt es tosend dahin. Von Brieg bis zum Genfersee sind es durch das Rhonetal etwa 115 Kilometer. Aber der Flusslauf hatte dort glatt die doppelte Länge, 230 Kilometer. So viele Kehren leistete sich die Rhone auf ihrem Weg. In ihrem Wasser tummelten sich neben der Bachforelle, dem Hecht und der Esche noch über ein Dutzend weiterer Fischarten. Trotzdem kam die Rhone den Menschen damals keineswegs wie eine Idylle vor.
Dieser Fluss wird während der Schnee- und Gletscherschmelze so rabiat, dass ihn das Walliser Volk nicht in seinem Bett halten kann. An einem Ort bildet er Inseln, weiter unten rauben seine Wasser den Bauern die schönsten Ebenen und verwandeln sie in morastige Sümpfe.
So klagte Anfang des 19. Jahrhunderts Laurent-Joseph Murit, Domherr zu Martigny, und er fuhr fort:
Es gäbe nichts Vorteilhafteres für das Land, als den Lauf der Rhone zu korrigieren. In der Nähe ihres Bettes würde die Luft gesünder und man würde eine gewaltige Fläche gewinnen.
Und so machten es die Menschen alsbald. Just zur Zeit, als Beatrice Smetana die Moldau so treffend musikalisch nachahmte, begannen die Wasserbauer in ganz Europa die Flüsse zu bändigen. Auch die Rhone wurde zwischen hohen Dämmen in ein gerades Bett gezwungen. Und so fließt sie auch heute noch durchs Wallis. Statt der 230 Kilometer von früher misst ihr Lauf zwischen Brieg und dem Genfersee noch deren 126. Da ist keine einzige unnötige Kurve mehr drin. So effizient fließt das Wasser zwischen den Dämmen dahin, dass man fast nichts davon hört, selbst wenn man gerade daneben steht, wie bei dieser Aufnahme bei Sieders. Für irgendwelche Musik scheint der Fluss keine Zeit mehr zu haben. Inspiration würde die heutige Rhone Beatrice Smetana keine bieten. Aber auch für einen Umweltwissenschaftler ist der Fluss ernüchternd.
Es ist ein Abflusskanal. Das Ziel ist, das Wasser möglichst schnell vom Wallis in den Genfersee runterzubringen. Die Natur hat sehr gelitten. Wir hatten früher 18 Fischarten in der Rhone, also alte Aufzeichnungen belegen 18 Fischarten. Ich glaube, heute haben wir noch 7 oder so, wenn wir Glück haben, 8. Also es ist ein sehr zerstörtes System.
Daniel Häuser von der Umweltorganisation WWF beschäftigt sich seit 3 Jahren mit der Rhone. Nun zeigt er mir seinen Fluss bei Schipis, das gerade neben dem Städtchen Sieders liegt. Wir klettern den 4 Meter hohen Uferwall hinunter zum Strom. Milchig grau eilt er an uns vorüber. Daniel Häuser will mir demonstrieren, wie viel, oder besser gesagt, wie wenig Leben es hier im Wasser noch gibt.
Also wir müssten jetzt da 2-3 Schritte näher gehen eigentlich und ein paar Steine umdrehen und mal schauen. Also ein Gewässerspezialist schaut eigentlich immer unter die Steine, schaut sich an, wie viele Lebewesen unter den Steinen im Fluss selber liegen, wie es da krabbelt. In einem natürlichen Fließgewässer müsste das jetzt hier krabbeln. Ich habe da so eine pampige, sedimentige, sandige Masse und es krabbelt fast nicht. Vielleicht ein, zwei Köcherfliegen können wir entdecken, aber sonst ist es hier eigentlich, wenn Sie sagen, für eine Skala zwischen tot und lebendig sind wir wirklich sehr nahe bei tot. Die Rhone ist mehr oder weniger kaputt. Es ist von den Insekten, die da im Gewässer leben, ist es sehr eingeschränkt. Die Lebensräume, auch die Ufer zum Beispiel, die muss man suchen. Auf 160 Kilometer ist eigentlich alles sehr verbaut, begradigt und unnatürlich. Und so ist das auch in der Rhone. Es gibt nicht mehr sehr viel Leben darin. Es ist leider ein sehr kaputtes System.
Immerhin, wenige Kilometer oberhalb von Schippis gibt es noch eine kurze Passage, die der alten, ungestümen Rhone wenigstens nahe kommt. Hier im Finnwald zwischen Schippis und Susten entkam der Fluss dem Ordnungssinn der Wasserbauer, weil sein Gefälle zu groß war und er damit unbezähmbar. Diese Lebenskraft ist unüberhörbar.
Der Fluss ist lauter, der Fluss ist lebendig, da lebt er. Man kann das sogar hören. Also wir haben eigentlich da ein verzweigtes Fließgewässer. Die letzten 8 Kilometer im Rhonetal, die mehr oder weniger natürlich sind, der Pfienwald, eine Aue von nationaler Bedeutung. Wir haben Seitengewässer, wir haben ein verzweigtes Gewässer, wir haben Altärme, also Ärme, die nicht mehr angeschlossen sind an System. Das sind dann so Stillgewässer, da hat es vielleicht Biber drin, da hat es andere Arten, auch Pflanzen, die das brauchen. Wir haben Inseln mit Totholz, das ist für Insekten sehr wichtig oder auch für Kiesbrüter, Vögel. Wir haben sogenannte Riffles, also das sind Gebiete, wo das Wasser viel schneller fließt, oder Pools, das sind dann so langsam fließende Gewässer. Es gibt eine ganz große Vielfalt. Wir haben den Auenwald, der hier noch erhalten geblieben ist, der also periodisch, vielleicht alle 3 bis 5 Jahre mal überschwemmt wird. Diese Bäume, die Weiden und Erlen, die können das aushalten, die sind angepasst an diese Überflutungen, die brauchen das sogar. Und eben die Aue eigentlich als artenreichstes Gebiet in Europa, man kann vom Regenwald von Europa sprechen. In der Schweiz ist es so, dass wir zum Beispiel auf 1% der Fläche, das sind die Auenwälder, haben wir 50% der Arten in der Schweiz. Also das sind sehr artenreiche Gebiete, die da betroffen sind.
Auf 160 Kilometer Flusslauf ganze 8 Kilometer im Pfienwald, die einigermaßen naturnah sind. Aus ökologischer Sicht ist das viel zu wenig. Noch ernüchternder sieht die Bilanz der beiden Rhone-Korrekturen von 1863 bis 1876 und von 1932 bis 1960 allerdings aus, wenn man daran denkt, dass die Dämme die Menschen im Rhonetal schon 3-mal im Stich ließen. Das war in den Hochwasserjahren 1987, 1993 und 2000 so. Im Oktober 2000 brachen die alten Rhonedämme bei Chamasson unterhalb von Sitten und die Fluten ergossen sich in die Ebene. Auch in Schippis, 30 Kilometer talaufwärts, war die Lage kritisch. Besonders für die Aluminiumschmelze der Alkan, erzählt deren Direktor Bruno Ciaranola.
Nous nous trouvons actuellement sur le pont de chemin de fer. Vous entendez d'ailleurs le bruit du train.
Wir stehen gerade auf der Eisenbahnbrücke, die unsere Werke in Schippis und Sidas verbindet. Im Oktober 2000 kam das Wasser bis zur Brücke hoch. Einige unserer Gebäude wurden überflutet, darunter das Archiv. Noch heute haben wir dort mit der zurückgebliebenen Feuchtigkeit zu kämpfen.
Trotz des Schadens im Archiv kam Alkan mit einem blauen Auge davon. Wirklich schlimm wäre es gewesen, wenn das Wasser und der Schlamm die Fabrikationshallen erreicht hätten.
Grosso modo 1 Milliarde Franken könnte der Schaden betragen, wenn unsere Fabriken in Schippis oder Sidas überschwemmt würden. Einige Einrichtungen befinden sich auf der gleichen Höhe wie der Fluss und sind sehr nahe dran. Eine Überschwemmung brächte unser Unternehmen in eine kritische Lage.
Im ganzen Rhonetal liegt das Schadenspotenzial wegen eines Extremhochwassers bei 10 Milliarden Franken. 130 Quadratkilometer Land ist von der Überflutung bedroht. Wohnsiedlungen, Industriegebiete, Landwirtschaft. Mancherorts würde das Wasser höher als 2 Meter stehen. Trocken blieben da die Füße dann nur noch im ersten Stock eines betroffenen Hauses. Über 100.000 Walliser leben im gefährdeten Gebiet. Wie kann das denn sein? Nach den 2 Rhone-Korrekturen, die doch gerade vor den Gewalten des Hochwassers schützen sollten. Das erklärt Toni Arborino, der Chef der Wasserbauer im Kanton Wallis. Ich treffe ihn in einem Schipisser Café am Ufer der Rhone.
Wir denken, man hat mit der ersten und zweiten Routinekorrektur alles recht gemacht. Aber die heutige Lage ist etwas anders. Ja, man hat eine Sicherheit gegeben an der Ebene, die genügt nicht mehr heute, weil wir haben mehr Leute in der Ebene. In 1950 war das Ende der zweiten Routinekorrektur. Und Sie können denken, welche Gebäude hätten wir in der Ebene? Fast nichts. Heute haben wir mehrere Leute, die leben und mehr als 10 Milliarden Schadenpotenzial in dieser Ebene.
Nach Abschluss der zweiten Rhone-Korrektur wähnten sich die Menschen im Tal also sicher. Sie begannen auf Landstrichen zu bauen, die ihre Vorfahren wegen der Hochwassergefahr gemieden hatten. Das sollte sich rächen.
Wir haben zwischen 1948 und 1987 keine Hochwasser bekommen. Und inzwischen haben wir in der Ebene gebaut. So alle Leute denken, wir haben kein Problem mehr, weil wir haben die zweite Rhone-Korrektur gebaut. Und dann haben wir diese Ereignisse von 87, 93 und 2000 gesehen. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht muss man eine dritte Rhone-Korrektur machen.
Seit 10 Jahren bereits arbeitet der 38-jährige Toni Arborino als Chefingenieur an dieser dritten Rhone-Korrektur. Dabei hat sich der Korrekturbedarf als so gigantisch erwiesen, dass Toni Arborino gerade etwa in Rente gehen wird, wenn der letzte Bauarbeiter seines Projekts die Schaufel weglegt. Irgendwann nach 2030 soll das sein. So richtig in Fahrt kam die dritte Korrektur erst nach diesem Oktober 2000, als die Rhone ihre Kraft noch einmal so richtig bewies. Die Rufe nach Abhilfe und der politische Druck stieg. Nun, 7 Jahre später, präsentieren Toni Arborino und sein Team das gigantische 1,5 Milliarden Projekt. Bis Ende September noch kann jeder im Wallis dazu in der Vernehmlassung Stellung nehmen. Danach sollen an den kritischsten Stellen wie in Schipis bald die Bagger auffahren. Sie werden aber nicht einfach die Dämme erhöhen, erklärt Wasserbauer Toni Arborino draußen am Ufer der Rhone.
Die Erhöhung der Dämme ist keine nachhaltige Lösung, es ist ein nachhaltiges Problem, weil wir geben noch mehr Kraft an den Wasser und die Gefahren ist potenziell erhöht, weil der Wasser fließt schon heute 4 Meter höher als wo wir wohnen. Und wenn wir machen noch eine Erhöhung von 1,5 Meter zum Beispiel, wir haben Dämme, die 5,5 Meter hoch sind. Und wenn wir haben einen Dammbruch, die Folgen sind sehr, sehr groß. Und das können wir nicht mehr so bauen heute. Wir müssen das Wasserspiegel so tief wie möglich lassen, um das Risiko zu verkleinern.
Also keine höheren Dämme. Was aber kann man stattdessen tun? Dem Fluss wieder mehr Raum geben, so lautet die einhellige Antwort der Wasserbauer. Nicht nur im Wallis, sondern auch beim Bundesamt für Umwelt in Bern. In den Nachbarländern hat sich diese Ansicht nach den verheerenden Hochwassern an Rhein und Elbe ebenfalls durchgesetzt. Und solche Aufweitungen haben sogar noch positive Nebeneffekte.
Am Anfang brauchen wir Aufweitungen für die Sicherheit, mehr Platz für das Wasser wegfließen zu lassen. Und das bringt andere Elemente, die sehr interessant sind, zum Beispiel für Natur. Es gibt eine Möglichkeit, ein natürliches Flusses zu bekommen, aber immer etwas ziemlich klein, aber mehr natürlich als heute. Und es ist auch interessant für Erholung, für Leute. Es ist mehr interessant, als was wir haben heute, die Rhone, die ein Kanal ist.
Heute werden dem Kanal Rhone 90 Meter Breite zugestanden. In Zukunft sollen es etwa 140 sein, da wo es Platz dafür gibt wenigstens. In den Städten wie Sitten oder Brieg wird stattdessen die Flusssohle abgesenkt. Ein 140 Meter breites Flussbett, das ist immer noch viel weniger Platz, als ihn die alte Rhone hatte. Aber selbst davon wollen viele Walliser nichts wissen. Leserbriefschreiber verlangen in der Unterwalliser Zeitung Le Nouvelliste schon mal, dass man Toni Arborino und sein ganzes Team zum Teufel jagen soll. Besserer Hochwasserschutz ja, aber bitte mit Beton.
Für alle Walliser ist die Rhone sehr wichtig und es bringt für uns Angst. Wir haben Angst vor der Rhone und als Ingenieur, ich wusste, wir müssen eine Lösung finden, um diese Sicherheit zu verbessern. Und jetzt als Walliser Ingenieur können wir sagen, wir müssen eine Lösung finden, um diese Angst nicht mehr zu haben oder zu verkleinern. Und die Rhone zurücknehmen, es ist ein Platz, der jeder Walliser kann da gehen. Und es ist wichtig, jetzt mit der Rhone zu leben und nicht gegen der Rhone zu leben.
Die Walliser sollen ihrem Fluss nicht mehr länger den Rücken zukehren. Das will Toni Arborino erreichen. Dafür setzen er und die Walliser Regierung auf die Mitwirkung von allen. In jeder betroffenen Region haben sich die Gemeinden an einen Tisch gesetzt mit der Industrie, den Bauern, den Umweltverbänden und so weiter. Und gemeinsam haben sie ihre Erwartungen an die Rhone-Korrektur formuliert. Brisante Entscheidungen müssen trotzdem zuhauf gefällt werden, gerade in Schipis. Dort stehen am rechten Ufer unmittelbar unterhalb der Eisenbahnbrücke der Alkan 12 heimelige alte Villen, inmitten gepflegter Gärten. An den Ästen der Obstbäume hängen Kinderschaukeln, daneben stehen Liegestühle. Doch diese Idylle muss weg, sagt Toni Arborino.
Es ist richtig, wir müssen diese Häuser abreißen und es ist nötig für die Sicherheit.
Weil an dieser engen Stelle ein Hochwasser eine Unmenge an Kies und Steinen auftürmen würde, reicht es nicht aus, die Flusssohle einfach tiefer zu legen. Bleibt nur die Aufweitung, also der Abriss der 12 Villen, die die Aluswiss, die mittlerweile zur Alkan gehört, vor 70, 80 Jahren gebaut hatte. In der ehemaligen Direktorenvilla lebt Stefanie Bertera mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern. Was auf den Plänen von Toni Arborino sehr vernünftig aussieht, erscheint etwas anders, wenn man in einer dieser hübschen Villen wohnt.
On a la chance d'habiter une superbe maison très grande qui effectivement est très très belle.
Wir haben das Glück, in einem super schönen und erst noch großen Haus zu wohnen. Wir leben hier seit 1,5 Jahren, aber Nachbarn von uns wohnen seit über 25 Jahren hier. Für sie ist es sehr hart. Zudem verschwindet mit diesen Häusern auch ein Stück Geschichte der Aluswiss. Für die Leute hier ist es schwierig.
Die Alkan, der die Häuser gehören, hat bereits Einspruch erhoben. Man sei überhaupt nicht gegen die Rhone-Korrektur, die Alkan profitiere ja davon. Aber man möge doch lieber am gegenüberliegenden Ufer Platz für die Rhone schaffen. Auf solche Aussagen angesprochen lächelt Toni Arborino. Dann entfährt dem konzilianten Ingenieur etwas, was er vor dem Mikrofon nie sagen würde. Das höre er jedes Mal, dass das andere Ufer das bessere sei. Trotz solcher Schwierigkeiten ist er nach wie vor sicher. Es war richtig, die betroffenen Menschen, Firmen und Organisationen mit einzubeziehen.
Wir sind überzeugt, das ist eine Nötigkeit, um dieses Projekt gut zu machen. Über eine solche Strecke vom Rhone, wo heute wir haben 12 Häuser, es ist ein Projekt von 80 Millionen Franken und wir haben 20 Einsprüche bekommen. Es ist nicht so viel, wenn man spricht von einem so großes Projekt. Das ist dank dieser partizipativen Methode.
Toni Arborino bezieht sich auf das Teilprojekt von Siders und Schippis, das weniger 100 Meter Rhone-Lauf ausmacht. Um die Chancen für ihre Vorschläge zu erhöhen, arbeiten die Wasserbauer stets nach demselben Rezept. Müssen sie irgendwo etwas wegnehmen, so bekommt diese Region dafür einen Ersatz. Im Fall von Schippis winken den Menschen neue Gäste zum Spazieren am Rhone-Ufer und ein neues kleines Naherholungsgebiet. Doch trotz aller Mitsprache und trotz aller Zückerchen, der Umbau eines dicht besiedelten Flusstals wird nie alle zufriedenstellen.
Es ist wichtig, die Leute zu hören und Antworten zu geben. Aber es ist nie eine Garantie, dass alle Leute werden am Ende voll einverstanden mit dem Projekt sein.
Ganz im Gegenteil. Besonders umstritten sind im umweltschutzkritischen Wallis jene Teile des Rhone-Projekts, die weniger der Sicherheit dienen, sondern die dem Fluss ein Stück seiner Ursprünglichkeit zurückgeben sollen. Im Raum Schippis-Siders ist dies einige Kilometer flussabwärts geplant. Der Rhone-Projektleiter des WWF, Daniel Häusser, will mir die Stelle zeigen. Mit dem Auto fahren wir auf dem linken Uferdamm der Rhone entlang. Nach den letzten Häusern von Schippis folgt noch eine Fabrik, dann ein Sportplatz. Danach ziehen hintereinander eine Apfelplantage am Autofenster vorbei, ein Kieswerk, ein bröckeliger Hügel, den der Rhone-Gletscher einst hier aufgeschichtet hat. Wein wächst darauf. Es scheint hier keine unbenutzte Ecke zu geben, die man der Natur ohne Schwierigkeiten zurückgeben könnte. Bei Kilometer 4 nach Schippis ragt wieder ein Hügel aus der Ebene empor. Diesmal ist es kein Gletschererbe, sondern eine alte Deponie. Wir halten an und kraxeln hoch.
Also wir sind jetzt hier auf diesen Hügel gestiegen und vor uns sehen wir einen Wald, der sich ein bisschen in die Ebene herausstreckt, ein ehemaliger Auenwald, der aber von der Rhone durch einen Damm getrennt ist. Also das Wasser kann nicht mehr in diesen Auenwald fließen. Das ganze System altert langsam. Die Auenwald-typischen Pflanzen werden verschwinden oder sind teilweise schon verschwunden und er wird zu einem Trockenwald. Und das ist jetzt ein sehr schönes Gebiet, das der WWF und auch seine Partnerorganisationen viel darin investiert haben, um zu zeigen, dass das eine einmalige Chance ist, hier eine große Aufweitung zu machen. Also nicht eine Verdopplung des Flussbettes von heute, sondern eben dreimal, viermal die Rhone von heute, 300 Meter breites Fluss schaffen. Wir haben in diesen Arbeitsgruppen, wo wir Partner drin sind, mittels Zeichnungen und Fotomontagen gezeigt, was für eine tolle Chance sich hier eigentlich gibt, für die gesamte Region, ein verzweigtes, natürliches Flusssystem zu schaffen, ein Hotspot für die Natur, für die Artenvielfalt, aber dann eben auch für den Menschen, der dann vielleicht wieder einen Strand findet, wo man wieder baden gehen kann oder sich erholen. Also dieser Auenwald, da sind wir auch sehr glücklich, der ist jetzt in diesen Plänen, die vorgestellt wurden, drin. Also hier wird die Rhone eines Tages wohl wieder natürlich fließen können. Und das auf über 2 Kilometern, das wäre dann wohl schon die größte Flussaufweitung, die in der Schweiz geplant ist.
Diese größte Flussaufweitung der Schweiz würde an ihrem rechten Ufer von der Autobahn A9 begrenzt, die wir vom Hügel aus gut sehen und hören. Neben der Autobahn verläuft die Bahnstrecke, daneben noch die Kantonsstraße. Und man fragt sich unweigerlich, wie viel Natur da noch Platz hat.
Wir können nicht die natürliche alte Rhone wieder bauen, das funktioniert nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die geradlinig und geometrisch die Landschaft gestaltet. Eine gerade Rhone, eine gerade Autobahn, eine pfeifengerade Eisenbahnlinie, das ist die Realität. Wir können aber der Natur Rückzugsgebiete wiederherstellen. Wir können den Menschen gewisse Erholungsgebiete wiederherstellen. Wir können Synergien nutzen, Tourismus, Naturgebiete, das ist sicher möglich. Gewisse Arten sind erstaunlich resistent der menschlichen Störung gegenüber, andere natürlich nicht. Und so muss man das auch planen, dass man vielleicht in dieser Aufweitung hier unten, die wir jetzt gerade sehen, also dieser geplanten Aufweitung, dass man vielleicht irgendwo eine Kernzone schafft, wo man vielleicht die Leute nicht reinlässt und Ruhe schafft für die Tiere und dann andere Gebiete, sogenannte Pufferzonen macht, wo die Menschen hinein sollen, wo sie sich auch ausleben sollen. Und so haben eigentlich beide gewonnen. Das ist sicher das Ziel. Die Wildnis im Wallis ist wahrscheinlich eher in den Bergen oben, wo es eine große Artenvielfalt hat. Aber ich glaube nicht, dass in der Talebene, da ist das vorbei, da müssen wir der Realität ins Auge blicken. Hier können wir wirklich nur Nischen schaffen und versuchen, dass die Natur nicht vollständig ausstirbt.
Um das Maximum aus diesen Nischen herauszuholen, fordert der WWF, dass der Rhone insgesamt 15 größere Aufweitungen zugestanden werden. So könnten Tiere wie Wasservögel oder Biber trotz der dichten Besiedelung durch das Rhonetal wandern. Wie es Daniel Häuser angetönt hat, würde diese Perlenkette von Naturoasen den Fluss auch attraktiver machen für Einheimische und Touristen, die den langweiligen Abflusskanal bisher links liegen lassen. Diese Doppelnutzung durch Natur und Mensch schwebt auch den Gemeinden im Raum Sieders vor. Weil so wenig Platz sei im Tal, müsse man die Rhone-Korrektur nutzen, um an einem Ort gleich mehrere Bedürfnisse zu erfüllen. So soll bei der geplanten Aufweitung von Pramo ein ökologischer Campingplatz Naturliebhaber anlocken. Doch weder die Aussicht auf Badestrände am Rhoneufer noch auf Zusatzeinnahmen durch Ökotouristen stimmen jene Bauern um, die wegen der Aufweitung ihr Land hergeben sollen. Einer davon ist Maurice Arbele. Seine Obstkulturen sind vom Hügel aus zu sehen, von dem aus Daniel Häuser die geplante Flussaufweitung zeigt. Nachdem wir vom Hügel hinuntergestiegen sind, besuche ich Maurice Arbele in seinem Hofladen. Es ist eine Halle aus Wellblech, in der er vorne seine Äpfel, Aprikosen und Birnen verkauft. Hinten liegt die Werkstatt, in der Maurice Arbele gerade die Pneus an einem kleinen Traktor wechselt. Auch er will mit mir nach Pramo, um mir seine Obstgärten und Äcker zu zeigen, die geflutet werden sollen. Auf dem Rhonedamm hält er den Geländewagen an. Wir steigen aus. In unserem Rücken fließt eilig die grautrübe Rhone vorbei. Vor uns dehnen sich Obstplantagen und Äcker bis dorthin, wo das Rhonetal steil ansteigt.
Donc ici le Rhône devrait s'étendre qu'est-ce qu'il faut dire là, il y a en tout cas 250 mètres. Donc pratiquement mon domaine serait pratiquement inexistant, il serait.
Von hier aus würde sich die Rhone 250 Meter über mein Land erstrecken. Das würde praktisch mein ganzes Landgut auffressen. Es stünde vor dem Ende. Man hat uns zwar Ersatz versprochen, aber wo finde ich Land, das so gut ist? Hier kommt die Sonne als erstes hin. Der Boden ist leicht und gut bewässert. Hier wächst einfach alles, Obst, Gemüse. Hier ziehe ich die ersten Karotten in der ganzen Schweiz. Dann kommen sie von Coop und Migros hierher und schauen sich das an. So etwas will man opfern. Dabei gibt es hier im Tal viel schlechteres Land, wo es feucht ist, schattig und wo es nur Steine hat und man höchstens Bäume pflanzen kann.
On a des zones qui sont vraiment très humides, où on a la peine à faire pousser de la carotte, des légumes, ça va uniquement pour faire quelques arbres.
Er sei nicht gegen die Natur, sagt Maurice Arbele. Die Rehe und Biber, die sich ab und zu an seinem Obst gütlich täten, die lasse er gerne gewähren. Und für den Schutz vor dem Hochwasser gebe er schon 10, 20 Meter von seinem Land. Aber keine 250 für die nostalgischen Träume der Ecolo, wie die Umweltschützer hier genannt werden.
On aimerait que le Rhône retrouve un peu sa manière de se déplacer d'antan. Eh bien, voilà. Et puis pour moi, c'est tout à fait arbitraire.
Der Mitwirkungsprozess, der Projektchef Toni Arborino so wichtig ist, der sei schon in Ordnung, sagt Maurice Abele. Aber es sei klar, nun solle man auch auf ihn hören.
Le contact que j'ai eu avec les promoteurs, c'est vrai que ça a été fait dans une ambiance qui était très agréable. Maintenant, la seule chose qu'il y a, c'est que j'espère être entendu, c'est tout.
Im ganzen Rhonetal sollen etwa 450 Hektar an Landwirtschaftsland unter dem Kies und dem Wasser des Flusses verschwinden. Der Kanton hat den Landwirten Ersatz versprochen. Aber wie Maurice Abele stellt sich ein Gros der Bauernschaft vehement gegen die Aufweitungen. Ihnen droht als letztes Mittel die Enteignung. Wie schwer es jene Teile der dritten Rhone-Korrektur haben, die nicht ausschließlich der Sicherheit dienen, das sieht man daran, dass die Umweltorganisationen wie der WWF in zwei Regionen, nämlich in Sion-Martigny, schon gar nicht in die regionale Projektgruppe aufgenommen wurden. Mit den Ecolo wollte man dort nichts zu tun haben, obwohl die Kantonsregierung die Gespräche mit allen Interessengruppen vorsieht. Es wird also spannend werden, wie viele von den schönen Ideen auf dem 15 Meter langen Projektplan, der in Toni Arborinos Büro liegt, tatsächlich umgesetzt werden. Wie frei und wie selbstständig die Rhone dereinst wieder fließen darf. Das Jahrhundertprojekt im Wallis wird eine Signalwirkung für die ganze Schweiz haben. Dennoch sind die meisten Flüsse hierzulande wie die Rhone verbaut und in viel Beton gezwängt. Sie warten auf ihre Befreiung.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.